NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Heute mit Stefan Fritsche. Willkommen zu unserem Wissenschaftsmagazin hier bei NDR Info. Der Begriff Tsunami ist für die meisten von uns verbunden mit Bildern von verheerenden Verwüstungen ganzer Landstriche durch viele Meter hohe Wellen in Thailand oder auch in Japan. Also weit weg von uns hier in Europa. Aber eine ähnliche Katastrophe kann sich auch an europäischen Küsten ereignen, sagen Wissenschaftler. Tsunamis und Monsterwellen in Europa, darum geht es in unserem heutigen Schwerpunkt. Ein weiteres Thema, das Belohnungssystem in unserem Gehirn. Und wir berichten über Diabetes, der nach neuesten Forschungen auch von Feinstaubbelastungen hervorgerufen werden kann. Zu Beginn dieser Sendung nehmen wir Sie aber mal mit in die Luft oder besser in die Stratosphäre. Perlan 2 heißt ein Flugzeug, das in den vergangenen Tagen in der Wissenschaft viel von sich reden gemacht hat. Eigentlich ist es ein ganz normales Segelflugzeug, zumindest auf den ersten Blick. Aber dieses Flugzeug hat eine besondere Ausstattung und die braucht es auch, weil Forscher mit diesem Segelflugzeug einen besonderen Plan haben. Sie wollen es bis in die Stratosphäre fliegen lassen. Dabei soll es eine Höhe von fast 30.000 Meter erreichen und somit an den Rand unserer Erdatmosphäre gelangen. Perlan 2 wird also, wenn alles klappt, höher fliegen als fast alle Düsenjets. Auf diese Weise wollen die Wissenschaftler neue Einblicke in die obere Atmosphäre unseres Planeten bekommen und damit auch neue Erkenntnisse über den Klimawandel gewinnen. Thomas Sambol hat sich bei den Wissenschaftlern erkundigt, wie das gehen soll und warum überhaupt mit einem Segelflugzeug.
Wenn seine beiden Piloten zu Testflügen in die Perlan klettern, ist Projektleiter Ed Warnock immer besonders aufmerksam. Er achtet genau darauf, dass die Kabinenluken beim Start fest verschlossen sind. Sonst funktioniert der spezielle Druckausgleich an Bord nämlich nicht mehr. Druckkabinen in einem Segelflugzeug? So etwas hat es bisher noch nicht gegeben. In den angepeilten Höhen würde die Besatzung aber sonst nicht überleben.
Über 60.000 Fuß ist der Druck so niedrig, dass ihr Blut anfangen würde zu kochen.
60.000 Fuß, das sind etwas mehr als 18 Kilometer, also eher der untere Bereich der Stratosphäre, die je nach geografischer Breite in ungefähr 12 bis 15 Kilometern Höhe beginnt. Forschungsflugzeuge fliegen maximal etwa 25 Kilometer hoch. Mit der Perle soll es aber noch höher hinausgehen, so Ed Warnock. Der Flieger funktioniert dabei wie eine Art Wellenreiter der Lüfte.
Lange war man davon ausgegangen, dass es etwa über 50.000 Fuß kein Wettergeschehen mehr gibt. Aber wir haben uns geirrt. Da oben gibt es sogenannte Wellenaufwinde, die stärksten der Welt. Es gibt tatsächlich Aufwärtswinde in der Stratosphäre. Und wir wollen diese Aufwinde erforschen, denn sie beeinflussen das Wetter und sie verändern das Klima. Und wir wollen wissen, wie sie das machen.
Noch in den 90er Jahren waren Wissenschaftler davon überzeugt, dass oberhalb von etwa 12 bis 13 Kilometern in puncto Wetter nichts mehr passiert. Modellrechnungen und Wolkenbeobachtungen zeigten jedoch, dass es in bestimmten Regionen der Erde zu bestimmten Zeiten enorme Aufwinde geben muss, die bis in die Stratosphäre reichen, also in Höhen von etwa 15 bis 50 Kilometer. Diese Aufwinde treten vor allem hinter Gebirgen auf und verlaufen wellenförmig, ähnlich wie bei einem kleinen Bach, der über einen Felsbrocken fließt und dann dahinter kleine Wellen bildet. Die Luft fängt dann förmlich an zu schwingen, sagt Dieter Ettling. Der ehemalige Professor für Meteorologie der Leibniz-Universität in Hannover erklärt:
So wie Wasser auch schwingt, sowas gibt es auch in der Atmosphäre, also periodische Auf- und Abwinde. Und sie brauchen dazu erst eine Anregung, nämlich eine Aufwärtsströmung über den Gebirgen. Da muss der Wind ja rüber, der kann ja nicht an der Seite weg, sondern die Luft strömt jetzt auf den Berg zu, wird angehoben und dann hinter dem Gebirge wirkt die Schwerkraft und dann schwingt die Luft wieder nach unten und dann gerät sie in eine Art Wellenstruktur.
Segelflieger, die zum Beispiel im Harz oder in den Alpen solche besonderen Aufwinde nutzen, kommen damit schon mal bis zu 10 Kilometer hoch. Höher reicht der Auftrieb in unseren Breiten nicht. Über den südamerikanischen Anden zum Beispiel ist das anders. Dort in Patagonien, wo auch die Perlan 2 starten soll, oder auch in Nordskandinavien gibt es offenbar Superwellen, die 50 oder sogar 100 Kilometer emporschießen, so Pilot Jim Payne.
Wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, ob die Welle wirklich so hoch geht. Aber alle Meteorologen sagen, dass es so ist. Also fliegen wir los und finden es heraus.
Ganz so einfach ist das aber nicht. Die Wellenreiter der Lüfte sind nämlich nicht nur auf die perfekte Auftriebswelle angewiesen. Sie brauchen noch eine zusätzliche Antriebskraft, die sie in bislang unerreichte Höhen katapultiert, erklärt Dieter Ettling von der Leibniz-Uni Hannover.
Die Hauptregel ist, der Wind darf mit der Höhe nicht abnehmen. Und normalerweise, da gibt es ein Maximum, den sogenannten Strahlsturm oder Jet, so 10 Kilometer Höhe, und darüber nimmt der Wind wieder ab. Und das ist ungünstig für die Wellen, dann brechen die einfach zusammen. Und wenn der Wind aber jetzt konstant bleibt oder weiter zunimmt, dann wird die Welle immer wieder angeregt bis oben hin. Und deshalb muss man die Situation suchen, wo der Wind praktisch vom Boden, sage ich mal, bis hoch, bis in 40 Kilometer Höhe nicht abnimmt. Und das gibt es nur in der südlichen oder nördlichen Polarnacht.
Durch den extremen Temperaturunterschied zwischen den Polen und dem Äquator kommt es dann in den Polargebieten zu gewaltigen Tiefdruckwirbeln. Dadurch entstehen extreme Winde, die sogenannten Polarnachtjets, die ihre maximale Geschwindigkeit erst in etwa 50 Kilometer Höhe erreichen.
Und je kälter es ist, desto stärker sind die Druckunterschiede. Und je stärker die Druckunterschiede, desto stärker ist der Wind.
Und genau diesen Strahlstrom muss das Segelflugzeug über den Anden erwischen. Wie die Perlan 1 vor genau 10 Jahren, die an gleicher Stelle über 15 Kilometer hochflog und damit den bestehenden Weltrekord hält. Perlan 2 soll nun fast Überirdisches leisten und dabei trotzdem größtmögliche Sicherheit garantieren, so Ed Warnock.
Das schwierigste technische Problem war, einen Gleiter zu bauen, der wenig Gewicht hat, aber gleichzeitig ausgerüstet ist wie eine Raumstation.
Nur mit dieser speziellen Astronautenausrüstung können die beiden Piloten im nahezu luftleeren Raum überleben, bei weniger als 2% der auf Meereshöhe herrschenden Luftdichte. Um unter diesen Bedingungen überhaupt noch fliegen zu können, hat die Perlan extra lange und breite Tragflächen. Und sie wird auch extrem schnell unterwegs sein müssen, um nicht abzustürzen. Die Wissenschaftler rechnen mit einem Tempo von fast 600 Kilometern pro Stunde. Wenn alles klappt, denn die nötigen Superaufwinde gibt's höchstens 2 bis 3 Mal pro Winter, schätzt Dieter Ettling. Ein normales Forschungsflugzeug mit Motorantrieb wäre dagegen jederzeit startklar.
Aber wenn man jetzt das Ozonproblem angreift, wenn wir Proben nehmen will, verursachen diese Flieger natürlich selber Emissionen. Ein Segelflugzeug hat ja keine Emissionen. Man kann Proben nehmen in reinster Luft sozusagen, ungestört von den ganzen Abgasen. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Aber auf Dauer wird das wahrscheinlich zu unsicher als permanente Beobachtungsplattform. Aber ich sehe das Interessante sozusagen, dass die nachweisen dann auch, dass die Wellen tatsächlich bis da oben reichen. Ob das auch nur tragfähig ist, diese ganze Wellenstruktur bis da oben, das hat noch keiner ausprobiert. So gesehen, es wäre spannend, wenn das klappen täte.
So langsam läuft den Wissenschaftlern in Patagonien allerdings die Zeit weg. Auf der Südhalbkugel hat jetzt gerade der Frühling begonnen. Co-Pilot Morgan Sandercock hält sich dennoch startbereit. Er kann diese ganz besondere Flugreise, den Ritt auf einer Luftwelle in die Stratosphäre und ihre Erforschung, nämlich kaum noch erwarten.
Jugendliche kennen durch Google Earth doch jeden Quadratmeter der Erde. Offenbar gibt es nichts mehr zu entdecken. Aber dort oben in der Atmosphäre sind wir noch nie gewesen. Niemand ist bislang dorthin geflogen, wo wir hinwollen.
Thomas Samboll über das Segelflugzeug Perlan 2, das demnächst die Stratosphäre erkunden soll. After the leaves are gone, after the snow has come, you're covered with silky white crystals, you're cold but freezing no more, you're not in the house tonight, and I pull my cover tight. Frost winds are white and I'm sleeping tight. It's quiet but lit up outside. There's a whole lot of angels tonight. You've just given in and won't fight. And I hear this beautiful song in my sleep. A choir of angels. Die Musik heute in der Sendung stammt von der neuen CD der norwegischen Sängerin Rebecca Bakken. Sie heißt Most Personal. Und jetzt geht es im Schwerpunkt hier bei Logo um Monsterwellen und Tsunamis in Europa. Der bisher gewaltigste der jüngeren Zeit ereignete sich 2004 im Indischen Ozean. Die Erinnerung daran ist überall auf der Welt noch allgegenwärtig. Es war das drittstärkste von allen jemals aufgezeichneten Beben, forderte etwa 230.000 Todesopfer, vorwiegend durch eine Reihe von unvorstellbar großen Flutwellen an den Küsten. In Indonesien, Thailand, Sri Lanka und Indien wurden ganze Landstriche komplett verwüstet. Und ein paar Jahre später ereignete sich dann der Tsunami in Japan. Auch dort verzeichnete man tausende Tote und schwere Schäden an den küstennahen Kernreaktoren. Tsunamis kommen plötzlich und verheerend. Anders als viele von uns glauben, sind sie aber keinesfalls nur eine Gefahr, die es in Ländern am Indischen Ozean oder dem Pazifik gibt, sondern auch an den Küsten Europas. Wissenschaftler sagen, dass derartige Katastrophen auch im Mittelmeer möglich sind. Forscher aus Italien, Frankreich und Deutschland versuchen darum jetzt, Möglichkeiten zu finden, das Gefahrenpotenzial an unseren Küsten besser abschätzen zu können. Mit dabei sind auch Forscher vom GEOMAR, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Andrea Ring mit Details.
Am Fuß des Ätna haben die Kieler Forscher ein neuartiges Messsystem installiert, denn die südöstliche Flanke von Europas größtem Vulkan auf Sizilien bewegt sich Richtung Küste. Wenn die Flanke abbrechen sollte, könnte eine solche Hangrutschung einen Tsunami auslösen. Warum der Berg sich bewegt, darüber spekulieren die Wissenschaftler noch, erklärt die Projektleiterin Dr. Morelia Urlaub.
Man vermutet zum Beispiel, dass die Magmakammer nicht zentral unter dem Schlot liegt, sondern dass die ein bisschen seitlich versetzt unter dieser Südostflanke sitzt.
Wenn sich die Kammer nach einem der vielen Ausbrüche des Ätna wieder mit Magma füllt, versetzt das vielleicht die Flanke seitlich. Eine andere Hypothese ist, dass eine instabile Tonschicht unter dem Ätna die Bewegung verursacht. Wie schnell und wie weit sich die Vulkanflanke bewegt, das wollen die Geowissenschaftler genau messen.
Dass sie sich bewegt und dass sie sich relativ schnell bewegt, das ist bekannt.
Allerdings bisher nur, erklärt Morelia Urlaub, aus GPS- und Satellitenmessungen an Land. Durch Wasser dringen Satellitensignale nicht durch. Das heißt,
alle Informationen hören an der Küstenlinie auf. Die Vulkanflanke selber ist aber nicht an der Küstenlinie zu Ende. Die geht unter Wasser weiter.
6 sogenannte Transponder sollen am Meeresboden die Bewegung registrieren.
Instrumente, die akustische Signale aufnehmen und senden.
Aus der Übertragungszeit zwischen Senden und Empfangen des Signals, des Ping, sagen die Forscher auch, können sie den Abstand zwischen den Geräten berechnen. Wenn die sogenannte Laufzeit sich verändert,
länger braucht oder kürzer braucht, dann wissen wir, dass die Distanz zwischen den Instrumenten sich verändert hat, also dass sich da was bewegt hat.
Relativ schnell, aber natürlich nicht so, dass man es sehen kann.
Nee, auf gar keinen Fall. Also es ist natürlich in geologischen Zeitskalen relativ schnell, sage ich mal, und im Vergleich zum Rest des Vulkans.
Nach den Messungen an Land rechnen sie mit
zwischen 5 mm im Jahr bis 20 mm im Jahr, sind 2 cm.
Die sich auf Sizilien tatsächlich auswirken, sagt Morelia Urlaub.
Das ist ganz interessant. Man sieht, wenn man an Land vom Ätna guckt, dann sieht man schon viele Risse in den Straßen, also in dem Bereich.
Viele Häuser, erzählt sie, sind nagelneu verputzt.
Dass sich da viele Risse bilden unter anderem und das versuchen die Hausbesitzer nun zu überdecken mit neuer Farbe zum Beispiel.
Was genau passieren wird, wenn die Flanke tatsächlich abbrechen würde, ob es einen Tsunami gibt und wie gewaltig er wäre, das weiß noch niemand. Erstmal beobachten die Kieler Forscher, wie sich die Bewegung der Vulkanflanke unter Wasser fortsetzt.
Hört sie vielleicht komplett auf oder wird sie sogar noch schneller oder so? Und dann müssen wir natürlich herausfinden, was genau der Antrieb ist für dieses Rutschen der Flanke, wie genau das jetzt vonstatten geht und ob die ganze Flanke abrutscht oder nur ein kleiner Teil oder ob es überhaupt jemals dazu kommen wird, das können wir natürlich in diesem Moment gar nicht sagen.
Also keine Gefahr für Mittelmeertouristen?
So genau kann man das natürlich auch nicht sagen.
Mit Vorhersagen ist man da sehr, sehr vorsichtig, bestätigt Dr. Jörg Bialas vom GEOMAR, der gemeinsam mit französischen, deutschen und türkischen Kollegen ähnliche Messgeräte im Marmara-Meer vor Istanbul schon 2014 installiert hat.
Tsunami-Gefahr im Mittelmeer, also im Prinzip können Sie sich da das ganze nördliche Mittelmeer eigentlich nehmen, gerade so den Bereich um Italien herum.
Hier kollidiert die Eurasische Platte mit der Afrikanischen Platte. Wenn in dieser Subduktionszone, dadurch, dass sich eine Krustenplatte unter die andere schiebt, ein Erdbeben entsteht, steigt auch deutlich das Risiko für einen Tsunami.
Wo also eine vertikale Verschiebung stattfindet, das sind die gefährlichen Beben, die können dann eben auch solche abrupten Bewegungen in die Wassersäule übertragen und damit die Tsunamis auch auslösen.
Wann genau und in welcher Stärke sie auftreten, ist nicht vorhersagbar. Was die Wissenschaftler können, ist aus vergangenen Ereignissen eine sogenannte Wiederholrate abzuleiten, erklärt Bialas.
Man kann sagen, alle 100, alle 500, alle 1000 Jahre würde man ein größeres Erdbeben in einer bestimmten Region der Welt erwarten.
So zum Beispiel im Marmarameer. Durch dieses Binnenmeer des Mittelmeers verläuft die nordanatolische Verwerfung, erklärt sein Kollege Dietrich Lange. Das heißt, hier werden die anatolische und die eurasische Erdplatte gegeneinander verschoben.
Die Marmarasee selber ist halt eine seismische Lücke. Es gab halt lange, lange kein Event, also kein großes Erdbeben.
Seismische Lücken, das sind
verdächtige Bereiche, wo sich halt Spannung seit dem letzten Erdbeben aufgeladen haben kann.
Die sich dann in einem großen Erdbeben entladen kann, aber nicht muss.
Ja, das ist die eurasische Platte und dann ist südlich dieser nordanatolische Block und die leiten halt an so einer Blattverschiebung aneinander.
Das bedeutet, erklärt der Seismologe Lange, dass an dieser Stelle nicht eine Krustenplatte unter die andere geschoben wird, sondern hier
bewegt sich ein Block gegenüber dem anderen und beide bewegen sich horizontal.
Tatsächlich hat es bei der Erdbebenkatastrophe von Gölcük, westlich von Istanbul, 1999 eine hohe Flutwelle in der Marmara-Bucht gegeben. Sensationsmache liegt den Wissenschaftlern aber fern. Zuverlässige Vorhersagen gibt es nicht, betont Jörg Bialas.
Ich würde meinen Italienurlaub im nächsten Jahr jetzt bestimmt nicht absagen, weil ich Angst hätte, dass da was ist. Nichtsdestotrotz könnte es mir genauso passieren, dass dann plötzlich die Welle vorbeirauscht und meine Frau mich auch angucken und sagt, warum hast du das nicht gewusst? Man kann es nicht vorhersagen.
Andrea Ring berichtete über die Tsunami-Gefahr im Mittelmeer.
I know I didn't do this well. God knows that I tried. Just about this time last night I left you by the roadside, left you while you cried.
Wie wir gerade gehört haben, besteht die Tsunami-Gefahr sogar im Mittelmeer, was viele von uns wahrscheinlich nicht unbedingt erwartet hatten. Aber im Grunde sind Tsunamis und Monsterwellen in Europa nichts Neues. Mitte des 18. Jahrhunderts zum Beispiel wurde Lissabon von einem Tsunami getroffen. Die Riesenwelle aus dem Atlantik zerstörte die portugiesische Hauptstadt damals fast vollständig. Zehntausende von Menschen starben. Etwa ein Jahrhundert später gab es auch an den dänischen Küsten Riesenwellen von über 6 Metern Höhe. Ob es sich damals um einen echten Tsunami handelte, ist allerdings nicht ganz geklärt. Es wäre wichtig, die Geschichte des Tsunami-Phänomens generell noch einmal genauer zu untersuchen, um mehr über Riesenwellen und ihre Gefahren vor Europas Küsten herauszufinden, so die Meinung mancher Forscher.
Hoch auf erhob sich das Meer. Im heftig zuckenden Stoße sank das Schiff zur Seite in die Tiefe. Und während von schwarzer Flut begraben zu sein, ward es im selben Momente hoch in die Luft erhoben, ohne einen Windhauch, auf brüllender, langer, weißschäumiger Welle, mit Pfeilesschnelle und donnerndem Krachen.
Die beschriebene Katastrophe ereignet sich 1755, Allerheiligen, einem Samstag. Der Autor dieser Zeilen, Johann Jakob Moritz, ist Gesandter eines Hamburger Handelshauses und hat am Morgen in Lissabon sein Schiff bestiegen, in der Mündung des Flusses Teju, als sich plötzlich die Hölle auftut.
Und da kam eine große Flutwelle und hat dann also die ganze Schiffe gegeneinander geschmissen und die Hafenanlagen, die Kais und so, tatsächlich Riesensteinblöcke, alles auseinandergerissen. Und das war das Geschehen am 1. November.
Geophysiker Marc-André Gutscher von der Universität Brest in Frankreich hat das Erdbeben von Lissabon 1755 rekonstruiert. Es ist tief in das europäische Gedächtnis eingegraben, denn es hat bei vielen Menschen damals den Glauben an Gott erschüttert. Die Katastrophe ereilte eine tiefkatholische Stadt genau am Feiertag während der Messe. Bevor eine haushohe Tsunamiwelle die tiefer liegenden Bereiche der Stadt zerstört, lassen Erdstöße die Häuser zerbersten.
Inklusive etwa die Hälfte aller Kirchen. Und deswegen später haben manche das als Zeichen Gottes gesehen, dass Gott unzufrieden war mit den Portugiesen.
Forscher wie der Geophysiker Gutscher versuchen, den genauen Ort des Epizentrums des verheerenden historischen Bebens zu finden, das allein in Lissabon rund 60.000 Menschen das Leben gekostet hat. Die Bewegung der Erdplatten im Süden Europas wollen die Forscher auf diese Weise besser verstehen, denn sie verläuft langsam und unregelmäßig. Vor der Küste Portugals gibt es keine klare Bruchzone, die man eindeutig mit dem extrem schweren Beben 1755 in Verbindung bringen kann.
Weil es gibt mehrere Verwerfungen und mehrere Deformationszonen. Und von daher ist es auch relativ schwierig, die genaue Verwerfung zu finden, die dieses Erdbeben verursacht hat.
Mitten in Europa. Ein Beben mit der Energie von rund 3000 Atombomben, entsprechend der Stärke 8,6. Vermutlich hat sich vor Lissabon eine sogenannte blockierte Subduktionszone gelöst. Das ist ein Bereich, in dem die unendlich langsame Verschiebung der Kontinentalplatten
so schnell wie unsere Fingernägel wachsen,
einige Zeit aufgehalten wird. Der afrikanische und der eurasische Teil der Erdkruste verhaken sich.
Und diese Bewegung wird dann aufgestockt für mehrere Zehner Jahren, manchmal mehrere hundert Jahren, manchmal sogar mehrere tausend von Jahren. Und das kann man vergleichen mit einer Feder oder einer Armbrust, die man aufdreht. Und dann irgendwann zieht man und dann die ganze Bewegung wird freigesetzt.
Ein so schweres Erdbeben verschiebt den Meeresboden vertikal um vielleicht 3 Meter, horizontal unter Umständen noch viel stärker. Beim Beben 2011 vor Japan hat sich der Meeresgrund teils 40 bis 50 Meter zur Seite verschoben.
Und das verursacht dann eine Störung in der gesamten Wassersäule. Das ist meistens Kilometer tief, das Wasser. Und das heißt, kilometerweise Wasser wird hoch oder runter geschoben und die Oberfläche versucht sich dann möglichst auszugleichen.
Dadurch breitet sich dann eine Tsunamiwelle aus, die 1755 den gesamten Atlantik überquert und noch in der Karibik mit mehreren Metern Höhe die Küsten verwüstet. Tsunamis sind nichts Ungewöhnliches in Europa. Viel stärker gefährdet als der Atlantik ist jedoch das Mittelmeer. In der Geschichte mehrfach Schauplatz verheerender Flutwellen.
Ich habe eine gewaltige Ablagerungsschicht im Ionischen Meer untersucht. Sie ist durchschnittlich 10 bis 12 Meter dick. Insgesamt geht man von 65 Kubikkilometern Material aus.
Geologin Lorin San Pedro untersucht Überreste eines schweren Seebebens in der Antike. Im Jahr 365 nach Christus verwüstet es die Insel Kreta. Ein Abhang unter Wasser rutscht auf vielen Kilometern Länge ab. Der Tsunami, den vermutlich dieser Erdrutsch ausgelöst hat, zerstört die Küstenorte der meisten Länder rund um das Mittelmeer.
Die sehr charakteristische Ablagerung wurde durch ein einzelnes katastrophales Ereignis ausgelöst. Wir haben die Sedimente darunter und darüber datiert. Der Zeitraum passt zum Erdbeben von Kreta, 365 nach Christus.
The region is a quite earthquake of 365 after Jesus Christ.
Endgültige Ergebnisse will Lorin San Pedro im Dezember vorlegen. Ein weiterer Baustein im Verständnis der gefährlichen Plattengrenze, die sich quer durch das Mittelmeer zieht und jederzeit wieder vernichtende Wellen an die Küsten schicken kann. So wie den Tsunami im Jahr 365, den der römische Chronist Ammianus Marcellinus für die Nachwelt eindrücklich beschrieben hat.
Die See wurde vertrieben, ihre Wellen zurückgeschleudert. Sie verschwand, sodass die Abgründe der Tiefe freigelegt wurden. Kreaturen der See sah man im Schlamm feststecken. Viele Schiffe strandeten wie auf trockenem Ufer und die Menschen gingen hin und sammelten Fische mit ihren Händen auf. Dann rollte die tosende See wie beleidigt wieder heran, erhob sich und brach sich mit Gewalt an Inseln und großen Teilen des Festlandes und machte unzählige Häuser in den Städten und anderswo dem Erdboden gleich.
Die Geschichte der Tsunamis in Europa. Hartmut Grawe mit einem Blick zurück.
She's not a woman you wanna let wait, not a woman you'd see. Ask for more, ask for less, ask for anything. She's a woman you wanna get near, when you do it is you. Who wants more, even though you knew you had it all.
Die Ursachen von Tsunamis sind den Forschern bekannt, aber immer wieder wird von Seeleuten auch von sogenannten Monster- oder auch Extremwellen berichtet, die ganz ohne ein vorheriges Erdbeben plötzlich auftreten. Enorme Wasserberge bis zu 30 Meter hoch, riesige Wellen. Und kurz darauf sind sie wieder verschwunden. Immer wieder verursachen genau solche Wellen katastrophale Schiffsunglücke. Maike Wahlhorn hat darüber mit dem Physiker Matthias Wächter von der Karl-von-Ossietzky-Universität gesprochen, der diese Extremwellen seit langem untersucht. Die entscheidende Frage ist natürlich, wie entstehen solche Monsterwellen überhaupt?
Das ist tatsächlich nicht geklärt. Das wissen wir bis heute nicht.
Und sind diese Extremwellen auch bei uns in Europa, also im Atlantik oder auch im Mittelmeer oder beispielsweise der Nordsee möglich?
Da wir über den Mechanismus sehr wenig wissen, ist das schwer zu sagen. Ich würde annehmen, dass sie in flachen Meeren wie der Nordsee eher nicht vorkommen, weil die Wassertiefe zu gering ist. Im Atlantik dagegen würde ich vermuten, dass es durchaus passieren kann. Wir haben Messdaten aus dem Pazifik, in denen mehrere solcher extrem großen Wellen vorkommen.
Und wie oft gibt es überhaupt solche extremen Wellen?
Wir wissen ja nur von den Wellen, die einem Schiff begegnet sind. Und da scheint es einige extreme Ereignisse pro Jahr zu geben.
Sie haben gemeinsam mit Ihren Kollegen eine Methode entwickelt, mit der sich diese Wellen vorhersagen lassen. Das war bisher ja noch nicht möglich.
Das ist auch nicht so einfach. Also den Ansatz, den wir verfolgt haben, der ist relativ ungewöhnlich, auch in der statistischen Physik. Und dass der jetzt erfolgreich war, das hatten wir auch nicht vorhersehen können. Bis wir zur Vorhersage gekommen sind, hat es ungefähr 3 Jahre gedauert.
Und Ihre Methode, wie muss ich mir die nun vorstellen?
Wir machen ja statistische Physik und wir betrachten im Grunde die Statistik von Wellenmustern, also von der Wellenhöhe an mehreren Punkten gleichzeitig. Und insbesondere entwickeln wir daraus eine statistische Methode, um vorherzusagen, wenn ich ein bestimmtes Wellenmuster habe, welches Muster als nächstes kommt. Das ist im Grunde der Kern unserer Methode.
Sie messen sozusagen die Größe von vorherigen Wellen. Wie funktioniert das denn technisch, das zu messen?
Technisch funktioniert es so, dass man Bojen benutzt, die auf der Wasseroberfläche schwimmen. Diese Bojen enthalten verschiedene Messgeräte. Dazu gehören GPS-Empfänger, aber auch Beschleunigungssensoren, aus denen man dann die Wellenhöhe tatsächlich berechnen kann. Und diese Daten werden dann aufgezeichnet an Bord der Boje oder direkt per Funk übertragen in eine Zentrale.
Aber wenn Sie jetzt an einer Stelle, nehmen wir mal den Atlantik, die Wellen gemessen haben, dann erfahren Sie, ob an dieser Stelle eine Extremwelle auftritt? Oder ist das unabhängig von dem Ort, wo es gemessen wird?
Streng genommen haben Sie recht. Streng genommen können wir nur über diesen Ort eine Aussage machen. Allerdings, wir vermuten, dass man eine solche Messung auf ein einigermaßen einheitliches Seegebiet durchaus übertragen kann, aber nicht darüber hinaus.
Errechnen Sie also eine Wahrscheinlichkeit, aber keine 100%ige Sicherheit?
So ist es. Auf der anderen Seite konnten wir zeigen, dass die Treffsicherheit unserer Vorhersage sehr gut ist. Die liegt bei 80%.
Also Sie haben die Methode schon ausprobiert mit Erfolg?
Wir haben die Methode mit Messdaten aus der japanischen See ausprobiert und dort konnten wir mit ungefähr 80%iger Sicherheit jeweils Wellen oberhalb einer bestimmten Wellenhöhe vorhersagen.
Würde sich Ihre Methode auch für die Vorhersage eines Tsunamis nutzen lassen?
Wir vermuten, dass das nicht funktionieren wird, weil wir die Statistik, die wir benutzen für die Wahrscheinlichkeitsrechnung, die holen wir aus Messdaten über einen langen Zeitraum. Und ein Tsunami gehorcht einfach nicht der Statistik der normalen Wellenbewegungen, da er durch ein Erdbeben von außen hinzugefügt wird.
Wenn Sie jetzt glücklicherweise genau an der Stelle, wo dann eine Extremwelle auftreten wird, eine Boje hatten und Sie können vorhersagen, hier wird eine Extremwelle auftreten. Wie lange vorher können Sie das denn vorhersagen?
Das ist tatsächlich noch eine große Schwäche unserer Methode. Wir sind im Moment im Bereich unter einer Minute, da die Statistik, mit der wir das machen, einfach nur eine solche kurze Schrittweite hat. Und da ist natürlich sehr die Frage, inwieweit das schon praktisch nutzbar wäre. Wenn man eine Minute Vorwarnzeit hat, was kann man da erreichen?
Ja, also zumindest kann kein Schiff so schnell wenden oder sich eben aus der Gefahrenzone einfach entfernen.
Das wird sicher nicht gehen. Was man sich vorstellen könnte, wäre natürlich ein Warnsignal, sowas wie eine Sirene, dass sich die Besatzung erstmal festhält, dass vielleicht automatisch irgendwelche Luken geschlossen werden. Da könnte man sicherlich schon einiges verhindern. Aber es ist ganz klar, dass bis zum praktischen Einsatz wir eine deutlich größere Vorwarnzeit bräuchten.
Und Sie müssten eben auch dort, wo das Schiff langfährt, überall Bojen haben, um zu wissen, ob da nun gerade so eine Welle auftritt.
Ich würde hoffen, dass es vielleicht Möglichkeiten gibt, tatsächlich an Bord des Schiffes die Wellen zu vermessen, auf irgendeine Weise, dass das Schiff tatsächlich selber die Wellenmuster erfasst und dann genau an der richtigen Stelle auch die Information hätte.
Lässt sich Ihre Methode noch optimieren, also ausbauen, sodass langfristigere Vorhersagen möglich wären?
Daran arbeiten wir. Wir haben jetzt einen ersten sehr schönen Erfolg erreicht, aber wie weit die Methode ausbaufähig ist, das muss sich leider in der Zukunft erst zeigen.
Das war Matthias Wächter, Physiker an der Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg, im Gespräch mit Maike Wahlhorn. Und das war auch unser Logo-Schwerpunkt mit dem Thema Monsterwellen und Tsunamis in Europa. Und gleich geht es um Diabetes, eine Krankheit, die viele betrifft. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass auch Feinstaubbelastung der Atemluft Diabetes fördern kann.
Are those your tears running down my cheek? Is that your breath playing with my hair? Is that your love running through my veins? How can it be? How can it be? Is this your song coming through my mouth? Is that your voice playing with my heart? How can it be? This moment is so full of it.
Dass die Zuckerkrankheit etwas mit unserer Ernährung zu tun hat, ist klar. Dass ein Mensch Diabetes Typ 2 bekommt, eine Stoffwechselkrankheit mit erhöhten Blutzuckerwerten, hängt zwar von seiner genetischen Veranlagung ab, aber auch davon, ob er sich genug bewegt, gesund ernährt oder übergewichtig ist. Allerdings, und das sind neue Erkenntnisse, auch davon, wie schlecht die Atemluft ist. Das haben Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum in München gemeinsam mit ihren Kollegen vom Deutschen Zentrum für Diabetesforschung herausgefunden. Michael Kurt mit Einzelheiten.
Über 6 Millionen Deutsche sind derzeit an Diabetes Typ 2 erkrankt. Weltweit sind es über 280 Millionen, deren Insulinwirkung im Körper gestört ist, wodurch nicht genug Zucker aus dem Blut ins Gewebe gelangt. Unbehandelt kann dies zu Organstörungen führen, zu Herzinfarkt oder Schlaganfall. Deutsche Forscher haben jetzt anhand der sogenannten CORA-Studie festgestellt, dass sich mit der Zunahme von Luftschadstoffen am Wohnort auch die Gefahr erhöht, an Diabetes zu erkranken. Annette Peters ist Feinstaubforscherin am Helmholtz-Zentrum in München.
Was wir gesehen haben, ist, dass die Insulinresistenz sich verändert hat bei den Studienteilnehmern, die eine hohe Belastung am Wohnort hatten. Und diese Insulinresistenz war erhöht, das heißt, die Aufnahme der Glucose war gestört bei Personen mit hoher Luftschadstoffbelastung. Und das wurde auch noch in einer anderen Studie bestätigt, die bei 15-jährigen Kindern ähnliche Analysen durchgeführt hat und die eben auch einen Anstieg der Insulinresistenz in Abhängigkeit, insbesondere von den Stickoxiden, nachweisen konnte.
Insbesondere vom Autoverkehr, aber auch von Industrieabgasen oder Holzheizungen gehen Gefahren für eine solche Insulinresistenz aus. Und den größten Anteil von Feinstäuben, Rußpartikeln oder Stickoxiden finden sich in der Stadtluft.
Die Belastung zwischen Stadt und Land in Bezug auf Feinstaub war in unserer Region ungefähr doppelt so hoch. Und für die Stickoxide wäre die Belastung in der Stadt dreimal so hoch im Vergleich zu einem Wohnort auf dem Land.
Dass mit der Zunahme der Luftverschmutzung auch die Gefahr zunimmt, eine Insulinresistenz und Diabetes zu bekommen, kann auch Katrin Wolf, Statistikerin und Projektleiterin am Helmholtz-Zentrum, bestätigen.
Das war eine Erhöhung um 15% dieses mittleren Wertes des Blutmarkers. Das ist im Prinzip das Verhältnis zwischen dem Insulin und der Glucose im Blut.
Die Wissenschaftlerinnen werteten die Daten von rund 3000 Personen aus.
Wir haben die Wohnorte abgefragt und haben dann basierend auf Geokoordinaten den Wohnort exakt bestimmt, basierend auf der Adresse und dann den Personen eine individuelle Schadstoffkonzentration am Wohnort zugeordnet.
Die Bevölkerungsdichte, die Bebauung, die Zahl von Fabriken, aber natürlich insbesondere der Verkehr wurden berücksichtigt und die Ergebnisse der Luftmessungen mit den Blutwerten der Studienteilnehmer verglichen. Nicht nur die Zahl der an Diabetes erkrankten Menschen steht in direktem Verhältnis zur Luftverschmutzung, sondern auch die Anzahl der sogenannten Prädiabetiker, Menschen, die nur einen leicht erhöhten Zuckerspiegel im Blut haben. Ähnliche Ergebnisse konnten auch Forscher der Universität Düsseldorf vorlegen, die seit einigen Jahren im Ruhrgebiet den Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und Diabetes erforschen. Sie legten Zahlen vor, nach denen Menschen, die weniger als 100 Meter von einer Hauptverkehrsstraße leben, tatsächlich ein um 30% erhöhtes Risiko haben, an Diabetes zu erkranken, als Personen, deren Haus mehr als 200 Meter weit von dieser Straße entfernt steht.
Bei den Verkehrsabgasen ist natürlich der Dieselruß ein Faktor, der im Forschungsinteresse steht, aber auch die Benzinmotoren tragen zur Feinstaubbelastung bei. Und der Feinstaub hat außerdem noch diese Eigenschaft, dass er sich relativ gleichmäßig in einer Stadt verteilen kann. Und die belasten halt unsere Lungen, weil das Partikel sind, die bis tief in die Lunge eindringen können.
Und was schlägt Annette Peters vom Münchner Helmholtz-Zentrum angesichts der neuen Erkenntnisse über die weiteren Gefahren durch Feinstaub vor?
Klar, man kann umziehen, aber nicht jeder kann wirklich umziehen und die Stadt hat ja auch viele Vorteile. Von daher sehen wir als Gesundheitswissenschaftler die Notwendigkeit, dass die Grenzwerte für den Feinstaub in der Europäischen Union weiter abgesenkt werden.
Und Peters setzt sich dabei insbesondere für Umweltzonen in Städten ein, um den Anteil schadstoffausstoßender Autos in der Innenstadt zu senken. Ihre Kollegin Katrin Wolf geht noch einen Schritt weiter. Statt Autos Radfahren.
Weil da auch wiederum diese Bewegungskomponente dabei ist. Sprich, ich habe diese körperliche Aktivität und reduziere auch noch den Feinstaub individuell.
Was nicht nur gesund ist, sondern auch der Gefahr vorbeugt, an Diabetes zu erkranken. Feinstäube gelten damit in vielerlei Hinsicht als Krankmacher. Sie können zu Diabetes, aber auch zu Mittelohrentzündungen, Asthma und Lungenkrebs führen und sie sollen auch dafür verantwortlich sein, wenn Kinder zu früh und mit zu geringem Gewicht zur Welt kommen. Eine Untersuchung der Universität Barcelona an 2700 Schulkindern im letzten Jahr kam sogar zu dem Ergebnis, je näher deren Schule an einer stark befahrenen Straße liegt, desto ungünstiger ist dies für ihre geistige Entwicklung und ihr Abschneiden in regelmäßigen Intelligenztests. Während hier doch noch spekuliert wird, gelten die Zusammenhänge zwischen der Feinstaubbelastung und der Insulinresistenz als bewiesen. Doch auch hier bleiben noch Fragen offen.
Im Moment ist auch noch nicht vollständig sicher, inwieweit der Feinstaub dieses Grundrisiko nochmal verstärkt oder ob der Feinstaub auch unabhängig von diesen anderen Risikofaktoren den Diabetes selber und ganz alleine anstoßen kann.
In zukünftigen Studien wollen die Forscherinnen am Helmholtz-Zentrum München herausbekommen, wie stark auch ultrafeiner Staub in Nanogröße bei der Krankheitsentwicklung eine Rolle spielt und ob unabhängig vom Wohnort auch die Fahrt zum Arbeitsplatz und die Verhältnisse am Arbeitsplatz selbst Diabetes begünstigen, wenn die Luftverschmutzung dort hoch ist.
Diabetes durch Luftverschmutzung. Über diese neuen Erkenntnisse berichtete Michael Kurt.
Pressed trousers and well-sharpened knives. My mouth is a room, my sight is my wife. That's what he told me that magical night. You don't have to run, I'll carry you there. Make love to your rosy and touch everywhere. And I'll take you further and I'll make you wild. Flatter your vanity, polish your pride. With glasses of pearls and bottles of rose.
In Mannheim ging es in dieser Woche auf dem 89. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie immer wieder um unsere Nerven und unser Gehirn. Rund 6000 Forscher tauschten sich über neue Erkenntnisse über Demenz, Schlaganfall oder multiple Sklerose aus. Ein weiteres Thema bei dem Kongress war die sogenannte Neuroökonomie. Ein Forschungsbereich in der Wissenschaft, der erst vor einigen Jahren entstanden ist, aber immer größer wird. Es handelt sich dabei um eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Neuro- und den Wirtschaftswissenschaften. Untersucht werden die Gründe für das ökonomische Verhalten von Menschen. Und das wird nicht zuletzt von einem sogenannten Belohnungssystem in unserem Gehirn gesteuert. Ursula Storost stellt uns dieses besondere System vor.
Warum entscheiden wir uns für dieses oder jenes Lebensmittel, für das rote Kleidungsstück oder den sündhaft teuren Teppichboden? Bei ökonomischen Entscheidungen spielen weniger rationale Gründe als vielmehr Gefühle eine Rolle, sagt die Betriebswirtschaftlerin Christina Weißmüller.
Alle Emotionen werden über das Belohnungssystem verstärkt oder gemindert, bei praktisch jeder Handlung, die wir tun, in unserem täglichen Leben, bei jeder Sache, die wir einkaufen, bei jeder größeren Entscheidung, sondern alles, was eine bestimmte Valenz hat, also ein bestimmtes Bedeutungsgewicht für uns.
An der Universität Hamburg untersucht Christina Weißmüller das finanzielle Risikoverhalten von einzelnen Menschen oder Gruppen. Auch das wird zu einem großen Teil vom Belohnungssystem gesteuert, einem System im Gehirn, das Glückshormone wie Dopamin ausschüttet.
Das Dopamin wird ausgeschüttet, weil ich das gelernt habe, in Anführungszeichen, das Risiko eingehen, was Gutes ist. Und mein Gehirn lernt das viel schneller, als ich mir dessen bewusst bin.
Besonders risikoreich und irrational handeln Menschen, wenn es nicht das eigene Geld ist, mit dem sie spekulieren. Bei Erfolgen haben sie dann viel Lob, bei Misserfolgen aber normalerweise kaum negative Konsequenzen zu erwarten. Neue Experimente und Studien belegen, dass die Risikofreude noch mehr steigt, wenn es sich um Investitionsentscheidungen für den öffentlichen Sektor handelt, zum Beispiel um Straßenbau oder Kindergärten. Dabei, so Christina Weißmüller, spielen auch Vorurteile gegenüber der staatlichen Bürokratie eine maßgebliche Rolle.
Wenn man einfach sagt, gut, tun Sie mal so, als müssten Sie gerade Investitionsentscheidungen treffen für die Stadt Hamburg beispielsweise. Leute verhalten sich absolut irrational. Also wir überlegen einmal kurz, okay, ich entscheide jetzt über öffentliche Gelder, ohne mich daran zu erinnern, dass ich ja auch Teil der Öffentlichkeit bin. Ich bin ja auch Bürger, ich zahle Steuern, aber in dem Experiment verhalten sich die Leute, als wäre das Geld gerade vom Himmel gefallen sozusagen.
Das Belohnungssystem, das für solche Handlungen zuständig ist, ist ein Kerngebiet in der Mitte des Gehirns. Auch der Neurologe Professor Christian Elger von der Universität Bonn erforscht seine Funktionen.
Dieses Belohnungssystem ist wahrscheinlich evolutionär entstanden bei allen Säugetieren. Ein Motivationssystem in Situationen großer Gefahr, Dinge zu überwinden, die uns ängstigen und dann einen Schritt nach vorne zu machen.
Neuroökonomie heißt die interdisziplinäre Forschung von Ökonomen, Psychologen und Neurowissenschaftlern, die versucht, wirtschaftlich relevante Entscheidungen der Menschen zu ergründen. Denn man weiß heute, menschliche Gefühle wurden bislang im scheinbar so rationalen volkswirtschaftlichen Geschehen viel zu wenig beachtet. Dank bildgebender Verfahren können Neuroforscher heute dem menschlichen Gehirn bei Geldgeschäften zuschauen.
Wir können also völlig gefahrlos gesunde Menschen untersuchen und können denen Aufgaben stellen und können sehen, in welche Regionen diese Aufgaben abgewickelt werden und was da im Einzelnen passiert.
Dadurch hat sich den Wissenschaftlern eine neue Erkenntniswelt eröffnet. Eine Art Verhaltensvolkswirtschaft, sagt Christian Elger. Man sieht, wie viel Gefühl und wie viel Ratio unsere Entscheidungen beeinflussen.
Die neue Erkenntnis ist eigentlich, dass wir zum ersten Mal verstehen, warum das ist. Wir verstehen, dass wir im Gehirn ein System haben. Wenn dieses aktiviert wird, dann lassen rationale Überlegungen sich als weniger wichtig erscheinen.
Wirklich erforscht ist das menschliche Belohnungssystem bis heute nicht. Einige Dinge scheinen fast widersprüchlich. Einerseits werden Glückshormone ausgeschüttet, wenn es gelingt, etwas zu maximieren, Geld oder Besitz anzuhäufen. Andererseits werden wir auch belohnt, wenn wir verzichten. Das klassische Experiment dazu heißt Ultimatumspiel.
Das Spiel besteht darin, dass ich zum Beispiel 100 Euro habe und meine Aufgabe, ich muss das Geld mit Ihnen teilen. Und Sie haben aber die Macht, den Teil, den ich Ihnen abgebe, anzunehmen oder abzulehnen. Wenn Sie ablehnen, dann verliere ich meinen ganzen Anteil. Also mein Bestreben wird es sein, bei Ihnen auszuloten, wie wenig muss ich Ihnen geben. Ich werde so viel wie möglich behalten.
Experimente weltweit in verschiedenen Gesellschaftsformen haben gezeigt, dass Individuen ablehnen, wenn das Gegenüber ihnen weniger als die Hälfte des Geldes anbietet.
Das heißt, der Mensch hat ein Bestreben offensichtlich in Richtung Fairness und Gleichheit. Und gleichzeitig zeigt dies an, dass das ökonomischer Unsinn ist. Weil Sie haben überhaupt nichts. Und wenn ich Ihnen 20 Euro gebe, haben Sie 20 Euro. Das kann Ihnen völlig wurscht sein, ob ich mit 80 Euro nach Hause gehe, mit 70 oder mit 50 Euro.
Den Geldgeber, der sich unfair verhält, abzustrafen, gibt eine größere Befriedigung, als Geld zu bekommen. Ein Mechanismus, der offenbar auch evolutionär von Vorteil war. Möglicherweise ist er ausschlaggebend dafür, dass der Homo sapiens sich gegen den überlegenen Neandertaler durchgesetzt hat.
Dass der Neandertaler trotz höherer Leistungsfähigkeit, vielleicht weil er nicht genügend Hirnmasse hat für eine gute Sozialisation, letztendlich der Unterlegene war und der Homo sapiens sich auch in fremder Umgebung überall durchgesetzt hat.
Neue Erforschungen des Belohnungssystems in unserem Gehirn, Ursula Storast berichtet.
Any pretty girl can make you hurt. Any pretty girl can make you fall in love. Any pretty girl can make the clouds disappear. If a pretty woman loves you, you can too. Any pretty girl can make you whole. Any pretty girl can blow your heartache away. All the girls in the world are so pretty to you, 'cause your mother was once pretty too. When you were born, the first thing you knew.
Notizen aus der Wissenschaft.
In ihrer Heimat herrscht Krieg, ihre Forschungsfreiheit wird eingeschränkt und sie werden verfolgt. In vielen Ländern der Welt sind Wissenschaftler gefährdet. Doch wie kann man sie am besten unterstützen? Wie können sie einen sicheren Ort für ihre Arbeit finden? Deutsche Universitäten wollen ihnen dabei helfen. In dieser Woche haben 20 Hochschulen und Forschungseinrichtungen die deutsche Sektion des Scholars at Risk Network gegründet, um sich über geeignete Hilfsmaßnahmen gemeinsam Gedanken zu machen. Die deutsche Sektion ist Teil des internationalen Netzwerks, in dem Bildungseinrichtungen weltweit zusammenarbeiten. Der Teil der Vereinigung in Deutschland will den freien Austausch in der Forschung stärken und durch Stipendien den Aufenthalt gefährdeter Forscher an deutschen Universitäten fördern. Die Eisverluste in Grönland sind noch stärker als bisher gedacht. Das zeigt eine Studie eines internationalen Teams von Forscherinnen und Forschern. Fast 20 Milliarden Tonnen Eis mehr als angenommen sind im Zeitraum 2004 bis 2015 pro Jahr verschwunden. Besonders starke Abweichungen von den bisherigen Berechnungen fanden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Nordwesten und Südosten Grönlands. Auch der Meeresspiegelanstieg sei höher als bisher angenommen. Spinnenmännchen müssen während der Paarung nicht länger um ihr Leben bangen. Wissenschaftler haben bei Spinnen aus der Familie der echten Witwen, in der die Männchen von den Weibchen nach dem Liebesakt verspeist werden, festgestellt, dass sich die Tiere Tricks haben einfallen lassen, um dem Tod zu entgehen. Die Männchen treffen nun nämlich einfach eine schlaue Wahl. Sie paaren sich mit Weibchen, die noch nicht voll ausgereift sind. Denn die legen kein kannibalistisches Verhalten an den Tag. Diese neue Strategie erweist sich für die Spinnenmännchen nicht nur deshalb als vorteilhaft, weil sie die Paarung überleben, sondern auch, weil sie sich wiederholt fortpflanzen können. Dass die Spinnenart, weil die Männchen eine neue Überlebensstrategie verfolgen, nun auch bald ihren Namen echte Witwen verlieren, ist unwahrscheinlich. Ein freiwilliges soziales Jahr unter Forschern? Das Forschungszentrum für regenerative Therapien in Dresden bietet genau dazu erstmalig die Möglichkeit. Junge Menschen, die sich für ein freiwilliges soziales Jahr entscheiden, können das nun auch in der Wissenschaft. Die ersten beiden Teilnehmer haben ihre Tätigkeit bereits aufgenommen. Das FSJ an dem Forschungszentrum bietet neben einer aktiven Einbindung in die Arbeit der Wissenschaftler auch die Durchführung eines eigenen Forschungsprojektes.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Es wird Herbst, wir merken es. Es dämmert schon früher. Wenn dazu noch ein heftiger Regen kommt, ist das kein angenehmes Wetter zum Autofahren. Widrige Witterungsbedingungen machen es allerdings nicht nur Menschen auf den Straßen schwerer, sondern auch den elektronischen Sicherheitssystemen. Wenn die Vision des autonomen Fahrens Wirklichkeit werden sollte, müssen wir uns allerdings in Zukunft mehr denn je auf solche Systeme verlassen können. Deswegen versuchen Wissenschaftler Techniken zu entwickeln, mit denen das autonome Fahren auch in ungünstigen Witterungen sicher ist. Solche Systeme werden zum Beispiel an der Technischen Hochschule in Ingolstadt getestet. Forscher simulieren dort schlechtes Wetter in einer riesigen Halle und untersuchen in ihr das Fahren und Bremsen eines Autos ohne Fahrer. Roland Söker war dabei.
Eine dunkle, fast fußballfeldgroße Halle am Rande von Ingolstadt. Und das Besondere, in dieser Halle regnet es. Es regnet von der Decke, ein sehr natürlich wirkender Sprühregen, würde ich sagen. Ein Fahrzeug setzt sich in Bewegung. Plötzlich läuft von links eine Figur und das Fahrzeug bremst. Rechtzeitig ab, es ist nicht zur Kollision gekommen. Und das war auch das Ziel dieses Versuchs. Ich befinde mich nämlich in der Charisma-Halle, eine Forschungseinrichtung der Technischen Hochschule Ingolstadt. Und hier ist jetzt gerade eben vor meinen Augen ein Fahrzeugsicherheitstest durchgeführt worden, in dem es darum ging, dass ein autonomes Fahrzeug, denn in diesem Auto saß niemand drin, eine Bremsung vollführt, wenn ein Fußgänger plötzlich auf die Straße läuft. Diese Figur, diesen Dummy, wie er in der Fachsprache heißt, hat Igor Doric entwickelt. Was ist denn das Besondere an diesem Dummy?
Das Besondere am Dummy ist, dass er verschiedenste Bewegungsmuster nachbilden kann. Das heißt, zum einen zeichnen wir Bewegungsmuster über ein Motion-Capture-System auf und übertragen sie dann auf den Dummy. Er stellt diese Bewegungsmuster nach. Wir haben es geschafft in den vergangenen 4 Jahren, dass er jedes beliebige Bewegungsmuster vom schlendernden Jungen bis hin zur sprintenden Person im Dummy nachbilden kann.
Und noch was Besonderes an dem Dummy ist, dass er völlig ohne Metall ist.
Also im Dummy jetzt, wie er hier steht, haben wir nahezu keine metallischen Komponenten und das hat 2 große Vorteile. Der Dummy, den wir hier jetzt aufgebaut haben, in seiner 2. Version, hat einen Freiheitsgrad von 10.
10 Gelenke sozusagen.
Genau, 10 Gelenke. Und wenn man das über elektrische Antriebe umsetzen würde, dann hätte man zum einen sehr, sehr viel Metall im Dummy verbaut, würde damit die Radarsignatur des Menschen verfälschen und zum anderen hätte man auch ein unglaublich hohes Gewicht im Dummy. Und wenn man im Prüfkörper ein hohes Gewicht hat und es kommt dann doch zur Kollision und das ist auch das, wo wir uns rantasten. Wir möchten natürlich die Grenzwerte des Systems kennen, dann möchte man möglichst keinen Schaden am zu testenden Fahrzeug und auch möglichst keinen Schaden am Dummy haben.
Ich stehe jetzt direkt hier vor dem Dummy, kann den auch mal anfassen. Also die Schuhe zum Beispiel sind aus Gummi und das Gesicht ist ein hartes Material, das gibt's, oder?
Der gesamte Dummy ist aus dem 3D-Drucker. Das heißt, auch die Gummischuhe sind aus dem 3D-Drucker.
Nur das Gesicht hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Forscher neben mir.
Da haben wir einfach eines unserer Gesichter genommen, haben das eingescannt und dann gedruckt und dann auch so dem Dummy gegeben. So natürlich wie er Dummy ist, so sollen auch die einzelnen Komponenten von ihm sein.
Auch der Regen, den ich jetzt gerade gesehen habe, der ist auch einem echten Regen nachempfunden.
Genau. Was wir hier an der Decke sehen, das ist der Indoor-Regen, der in der Halle nachgestellt wird. In seinem Tröpfchenspektrum entspricht er einem sehr, sehr starken Regen. Und das ist das, was wir auch in der Halle hier machen möchten. Wir möchten die Steuergrößen nachstellen, dass zukünftige Sensorsysteme oder Notbremsassistenten nicht nur besonders schnell sind, sondern auch sehr, sehr robust sind. Denn das, was hier gerade passiert ist, ist, dass innerhalb einer sehr, sehr kurzen Zeit eine sehr, sehr kritische Entscheidung getroffen wurde. Und wenn man so kritische Entscheidungen in sehr kurzer Zeit treffen muss, dann muss man sich sehr, sehr sicher sein in dem, was man tut.
Und diese Entscheidung hat eben nicht ein Mensch, nicht ein Autofahrer getroffen, sondern nur die technischen Systeme, die hier am Werk waren. Zum Abschluss wird dieser Versuch jetzt nochmal wiederholt und ich darf mit diesem Auto mitfahren. Ich setze mich jetzt auf den Rücksitz. Und wir stellen wieder diese Situation nach und ich werde mal beschreiben, wie das von innen aussieht.
Sie fahren durch den Regen auf den Dummy zu und dann gibt es hoffentlich einen intensiven Bremsruck und dann ist der Versuch auch schon wieder abgeschlossen.
So, dann gehe ich jetzt auch zum Auto, setze mich hier hinten hinter den Beifahrer, weil das der einzige Platz ist, der noch frei ist. Neben mir eine ganze Menge Messtechnik und dann muss ich mich natürlich auch anschnallen hier hinten. Vor mir, wie gesagt, kein Fahrer. Das ist sehr ungewöhnlich. Ja, man fühlt sich schon so ein bisschen ausgeliefert.
Hallo, Herr Söker. Machen wir kurz einen Walkie-Talkie.
Ja, ich kann Sie hören. Können Sie mich auch hören? Hallo?
Alles klar, Michael. Dann kannst du bitte das Fahrprogramm schon mal starten.
Das war jetzt der Hinweis an den Kollegen. Gut, die zweite Tür ist auch zu. Jetzt sitze ich also alleine im Fahrzeug auf der Rückbank. Jetzt beginnt, der Regen und das Fahrzeug fährt an. Und plötzlich läuft von rechts der Dummy. Und ja, das war eine harte Bremse jetzt. Die Scheibenwischer sind auch angegangen. Jetzt prasselt hier ein bisschen der Regen runter. Aber das Ziel des Tests hat wieder geklappt. Dummy ist heil geblieben und Fahrzeug hat rechtzeitig gebremst.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Roland Söker. Die Musik in dieser Sendung kam diesmal von Rebecca Backen. Hier im Studio war Stefan Fritsche. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.